Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. Kunstliebhaber werden bei der folgenden Meldung wohl die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Auf der Berliner Museumsinsel sind Dutzende Kunstwerke beschädigt worden. Unser erstes Thema dieser Sendung. Die Fahrradwege in Hannover sind mangelhaft, das hat der Allgemeine Deutsche Fahrradclub gesagt. Und dabei hatte der Oberbürgermeister in Hannover in seinem Wahlkampf vor einem Jahr versprochen, genau das zu verbessern. Auch das werden wir unter die Lupe nehmen. Und bis zu 50.000 Ladenschließungen drohen in Deutschland. Was kann man dagegen tun? Darüber haben Experten gestern auf dem Innenstadtgipfel diskutiert. Was Bremen gegen den Leerstand in der Innenstadt tun möchte, dazu mehr Infos bis 2:30 bei Deutschland heute. Mitten in Berlin liegt auf der Spreeinsel einer der herausragendsten Museumskomplexe Europas. Man nennt sie auch die Schatzinsel. Jedes Jahr kommen Millionen Besucher, um die 5 Museen zu besichtigen. Nicht nur für Kunstliebhaber ein absolutes Highlight. Viele sagen, das Ensemble der historischen Gebäude auf der Museumsinsel zählt zum Schönsten, was Berlin zu bieten habe. Seit 1999 ausgezeichnet mit dem Titel Welterbe von der UNESCO. Und die Bandbreite der Sammlungen dort reicht von der Prähistorie bis zur Kunst des 19. Jahrhunderts. Gestern Abend wurde bekannt, dass Dutzende Kunstwerke und Antiken beschädigt wurden. Und diese Objekte wurden wohl schon am 3. Oktober beschädigt. Und aufgedeckt wurde das erst jetzt. Unter anderem durch exklusive Recherchen von meinem Kollegen Stefan Kolderhoff, die er mit Kollegen der Wochenzeitung Die Zeit herausgefunden hat. Stefan Kolderhoff ist jetzt bei mir im Studio. Was haben Sie herausgefunden?
Wir haben herausgefunden, dass an diesem 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit also, ein oder mehrere Täter mindestens eine Stunde lang durch 5 Museen auf der Museumsinsel gezogen sein müssen und dort eine zunächst unbekannte Flüssigkeit verspritzt haben müssen. Und zwar nicht einfach nur durch die Gegend, sondern gezielt auf Kunst- und Kulturobjekte, auf mindestens 70. Ob die Zahl noch steigt, ist im Moment unklar. Die Berliner Museen haben reagiert, indem sie nach Schluss der Museen, also 18 Uhr an dem Tag, sofort systematisch gesucht haben. Diese Suche hat sich über das gesamte Wochenende hin fortgezogen. Das Landeskriminalamt wurde eingeschaltet. Und man hat dann irgendwann festgestellt, dass es sich in Anführungsstrichen nur um irgendein Öl gehandelt hat, das da aufgebracht wurde, das aber auch nicht von jeder Oberfläche so ganz rückstandslos, wenn Sie zum Beispiel an Sandstein oder an Porphyr denken, wieder zu entfernen ist. Und Menschen, mit denen wir gesprochen haben im Rahmen dieser Recherche, haben uns gesagt, das war der vom Umfang her größte Anschlag auf Kunst und Kultur, den es in Deutschland nach dem Krieg gegeben hat. 5 betroffene Museen, mindestens 70 Objekte.
Sie haben von Öl gesprochen. Kann man das denn wieder restaurieren?
Naja, das ist die Frage. Ich meine, wir kennen das alle, wenn wir in der Küche nicht gut aufpassen. Öl zieht leider sehr gut in bestimmte Oberflächen ein und lässt sich dann eben nicht mehr so rückstandslos entfernen. Da werden sich jetzt die Konservatorinnen und Konservatoren mit befassen müssen, was da rückstandslos zu entfernen ist. Ich habe den Eindruck, also so tragisch diese Beschädigung der Werke ist, fast noch größer ist auf der Museumsinsel im Moment der Schock, dass sowas überhaupt unbemerkt möglich gewesen ist.
Was waren das denn für Werke?
Kreuz und quer, wie Sie gerade schon gesagt haben, durch die Kulturgeschichte. Also wir sprechen von ägyptischen Statuen, von griechischen Götterbildnissen, von Reliefs, einer Vogelskulptur aus Tel Halaf, aber auch Bilder aus dem 19. Jahrhundert in der alten Nationalgalerie. Da findet im Moment eine Ausstellung mit Werken des belgischen Symbolismus, also Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert statt. Und da sind auch Leihgaben betroffen, also nicht nur Werke, die den Berliner Museen tatsächlich auch gehören.
Sie haben gesagt, man war dort geschockt. Warum wurde dieser Vorfall bis jetzt geheim gehalten?
Naja, offiziell, das hat auch heute nochmal das Landeskriminalamt vor wenigen Minuten in einer Pressekonferenz bekannt gegeben, natürlich um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Man wollte mal erst schauen, was man alles so herausfindet. tatsächlich stecken wahrscheinlich auch andere Gründe hinter. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die die Museumsinsel verantwortet, muss sich jetzt natürlich fragen lassen, wie steht's mit den Sicherheitsvorkehrungen? Sind die State of the Art? Wie kommt es, dass es keine Bilder gibt von möglichen Tätern? Sind genug Kameras vorhanden? Dann erinnern Sie sich wahrscheinlich, dass gerade im Zuge der Kolonialdebatte, die ja in Deutschland geführt wird, immer wieder auch an die Berliner Museen die Frage gestellt wird, wollt ihr nicht Sachen zurückgeben an die Ursprungsländer? Und da hat man bislang, zumindest hinter vorgehaltener Hand, auch immer wieder argumentiert, naja, hier bei uns in Berlin sind die Sachen jedenfalls sicher. Wer weiß, wie das in Afrika in einigen Ländern ist. Auch da ist es nicht so angenehm, jetzt eingestehen zu müssen, dass das nicht so ist. Also viele Fragen, denen man sich offensichtlich erst jetzt stellen möchte.
Es wurde viel geheim gehalten, das haben Sie gesagt, natürlich aus Ermittlungsgründen. In diversen Zeitungen wird jetzt schon spekuliert, vor allen Dingen, wer hinter diesem Anschlag steckt. Da ist beispielsweise von dem veganen Koch und Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann die Rede. Können Sie dazu etwas sagen?
Ja, da ist tatsächlich zumindest Anlass, diese Frage zu stellen, was dieser Verschwörungsideologe damit zu tun hat. Es gibt nämlich in den sozialen Netzwerken auf seiner Telegram-Seite beispielsweise verschiedene Posts, in denen er ganz konkret Bezug nimmt auf das Pergamon-Museum, das auch betroffen ist. Da spricht er davon, dort stünde der Thron des Satans, das Museum sei, alles um Gottes Willen, jetzt Zitate von ihm, nicht von mir, Zentrum der globalen Satanistenszene und Corona-Verbrecher. Und Ende August gab es dann dort auch einen Post, den er zumindest weiterverbreitet hat. Am Samstag muss das Allerheiligste dieser Satanisten abgerissen werden. Das Pergamon-Museum, der Baal-Tempel, das ist der Ursprung allen Übels hier auf der Erde. Wenn man jetzt weiß, dass der 3. Oktober, über den wir sprechen, der Tag ist, an dem das Pergamon-Museum überhaupt nach Corona-Schließung den ersten Tag wieder geöffnet war, dann kann und muss man natürlich schon die Frage stellen, hat da irgendjemand Herrn Hildmann zu genau zugehört, seine Posts zu genau gelesen und gemeint, das jetzt in die Tat umzusetzen? Frage ist offen, die Ermittlungen werden es ergeben müssen.
Was mich jetzt persönlich interessiert, was hat die Museumsinsel mit Satan zu tun?
Ja, das dürfen Sie mich jetzt auch nicht fragen. Das dürfen Sie wahrscheinlich noch nicht mal diese Verschwörungsideologen fragen. Es gibt natürlich vorchristliche, nichtchristliche Kulte, in denen auch der Teufel eine Rolle spielt. Wahrscheinlich kann man da irgendwelche Verbindungen konstruieren.
Okay, wir werden die Ermittlungen abwarten. Dutzende Kunstwerke wurden auf der Berliner Museumsinsel beschädigt. Hintergrundinformationen waren das von meinem Kollegen Stefan Kollhoff. Viele Bürgermeister wollen die Innenstädte möglichst autofrei halten und die Menschen aufs Rad bewegen. Auch der Hannover Oberbürgermeister Belit Onay. Er ist seit einem Jahr im Amt, hat diesen Plan fest im Blick und er ist von den Grünen und hat mit dem Thema Mobilität schon im Wahlkampf gepunktet. Es war eines seiner zentralen Versprechen. Es sollten neue Fahrradrouten entstehen, sogenannte Velorouten. Komfortable und sicher ausgebaute Radwege, die die Innenstadt sternförmig mit allen Bezirken verbinden sollen. 10 Millionen Euro sollten dafür bereitgestellt werden. Kürzlich gab es für die Hannover Radwege allerdings noch ein ganz schlechtes Zeugnis von Seiten des ADFC. Die jetzigen Radwege seien zu schmal, zu parkenden Autos fehle der Sicherheitsabstand. Unser Landeskorrespondent Dietrich Mohaupt hat sich deshalb mal angesehen, wie weit die Pläne des Bürgermeisters in puncto Fahrradwege bis jetzt vorangeschritten sind.
Hier sprüht der Chef selbst. Hannovers grüner Oberbürgermeister Belit Onay kniet mitten auf einem Radweg an der Hildesheimer Straße am südlichen Rand der niedersächsischen Landeshauptstadt, ein paar Meter von der Stadtgrenze nach Laatzen entfernt. Von hier soll die Veloroute 8 in die Innenstadt führen. Zufrieden betrachtet er sein Werk, ein weißes Fahrradpiktogramm auf dem grauen Asphalt. Provisorisch sichtbar machen, so lautet die aktuelle Devise.
Also wir wollen in Hannover die Verkehrs- und Mobilitätswende und da wird das Fahrrad eine wichtige Rolle spielen. Und deshalb braucht es eine gute Einladung für Menschen, aufs Rad umzusteigen. Das bedeutet sichere Wege, gute, schnelle Wege. Und diese Velorouten sollen genau das umsetzen. Und das Provisorium soll schon mal einen ersten Vorgeschmack geben. Und deshalb haben wir Informationen über die Website, also über einen QR-Code, aber auch durch Sichtbarmachung wie Fahnen und Markierungen auf der Strecke.
Aufgesprühte Logos auf den Radwegen, Aufkleber mit QR-Code und Fahnen an den Laternenpfählen. In den nächsten Wochen sollen so 5 der insgesamt 12 geplanten Velorouten temporär markiert werden, wie es im Verwaltungsdeutsch heißt. Ein Begriff, der Dirk Hilbrecht vom ADFC Hannover nicht eben in Begeisterung versetzt.
Also zuerst ist es natürlich positiv, dass jetzt Velorouten in Hannover ausgezeichnet werden und dass man hier vorangehen will. Allerdings ist es natürlich mit ein paar Fahnen und ein paar grünen Markierungen und so ein bisschen Sprühkreide auf dem vorhandenen Radweg nicht getan.
Dirk Hilbrecht folgt der Einladung des Oberbürgermeisters, die geplanten neuen Velorouten mit dem Fahrrad zu erkunden. Vom Startpunkt der künftigen Veloroute 8 macht er sich auf den Weg Richtung Innenstadt. Zunächst entlang der Hildesheimer Straße, einer Hauptverkehrsachse in Hannover, vierspurig ausgebaut, mit zwei Stadtbahngleisen in der Mitte und nicht gerade ein Eldorado für Radfahrer.
Tatsächlich macht die Hildesheimer Straße im weiteren Verlauf als Radfahrer keinen Spaß. Die Radwege sind schmal, man muss gucken, dass man keine Fußgänger hat, die einem vorlaufen. Es ist kein Überholen möglich, es gibt zusätzliche Engstellen an Einmündungen und Kreuzungen.
Und dann folgt plötzlich auch noch ein Abzweig nach links.
Die Veloroute ist nicht mehr ausgeschildert, insbesondere dann aber auch diese Abzweigung in die Wiebergstraße. Da gibt es einfach keinerlei Hinweis im Straßenbild, wo man langfahren soll. Und das ist natürlich an solchen Stellen und auf solchen Routen, die jetzt auch noch besonders hervorgehoben sind, umso fataler, wenn selbst auf solchen Vorzeigerouten völlig unklar ist, wo ich langfahren soll.
Es ist zwar erst der Auftakt für die neuen Velorouten und die temporäre Markierung hat gerade erst begonnen, aber hier zeigt sich, so einfach wie es den Radfahrern eigentlich gemacht werden soll, ist es momentan noch nicht. Der erwähnte Abzweig zum Beispiel. Hier müsste die vierspurige Straße überquert werden. In der Mitte der Straße befindet sich außerdem eine Stadtbahnhaltestelle mit Hochbahnsteig. Für Radfahrer ein unüberwindbares Hindernis. Und dann geht es weiter auf einer schmalen Nebenstraße, die eigentlich schon jetzt als Fahrradstraße ausgewiesen ist. Aber
Sie sehen schon, wir müssen jetzt hier ausweichen auf die linke Seite, weil rechts zugeparkt ist in der Fahrradstraße. Fahren jetzt hier eigentlich im Gegenverkehr. Haben das Glück, dass jetzt nichts kommt. Hier jetzt ein Auto in der Ausfahrt, wartet dankenswerterweise. Und gleich die nächste Engstelle, hier ist dann an beiden Seiten zugeparkt. Und da vorne kommt dann schon Gegenverkehr, wo man jetzt mal gucken muss, wie man sich gleich einigt, weil genug Platz für alle ist hier in dieser Fahrradstraße nicht.
Das ist die Krux an den bisherigen Plänen. Die vorgesehenen Streckenführungen seien prinzipiell in Ordnung. Aber die Infrastruktur auf den Routen, das habe der Versuch auf der künftigen Veloroute 8 gerade gezeigt, sei einfach nicht für Radfahrer gemacht. Und das dürfe auf keinen Fall so bleiben, mahnt Dirk Hilbrecht.
Es fängt mit der Hildesheimer Straße vorne schon an, die ja schlecht ist, mit dieser Einfädelung in die Wiebergstraße. Die Wiebergstraße selbst ist als Fahrradstraße in dieser Form nicht geeignet, Radverkehr anzuziehen. Das muss grundlegend umgestaltet werden.
Klare Forderungen an Politik und Verwaltung. Deren Pläne sehen konkrete Standards für die künftigen Velorouten vor, unter anderem eine einheitliche, durchgängig erkennbare Kennzeichnung, durchgehende Beleuchtung in bebauten Bereichen und bis zu 3 Meter breite Strecken mit Vorfahrtsregeln und angepassten Ampelschaltungen. Kostenpunkt insgesamt mindestens 10 Millionen Euro. Das alles wolle man so schnell wie möglich in Angriff nehmen, verspricht Oberbürgermeister Belit Onay.
Die eigentliche Umsetzung der Velorouten ist geplant für die nächsten 10 Jahre. Mein Wunsch wäre allerdings, dass wir das schneller hinbekommen. Darum bemühen wir uns gerade, um zu schauen, welche Prozesse brauchen wir. Wie können wir das vielleicht noch beschleunigen? Wie können wir das auch finanziell hinterlegen? Das ist natürlich auch noch ein Faktor. Und dann hoffe ich, dass wir da relativ zügig ein gutes Angebot auf den Weg bringen werden.
In die Innenstadt fahren und gemütlich shoppen gehen. Das habe ich immer sehr, sehr gerne gemacht. Ein bisschen an den Schaufenstern vorbeibummeln, in die Geschäfte reingehen und was kaufen oder auch nicht. Doch wenn man heute in die Innenstädte fährt, dann bin ich persönlich etwas gelangweilt. Man findet fast überall nur noch die großen Ketten wie H&M, Douglas oder Esprit. Die Einzelhändler, die individuelle Ware angeboten haben, die sind größtenteils von der Bildfläche verschwunden. Sie können sich die Mieten schlichtweg nicht mehr leisten. Und viele Kunden sind auch weggefallen, weil sie mittlerweile lieber bequem von der Couch aus einkaufen und dann auf den Postboten warten. Corona hat zu diesem Phänomen sicherlich noch beigetragen und das zeigen auch die Zahlen. Es drohen bis zu 50.000 Ladenschließungen in Deutschland. Gestern wurde auf dem sogenannten Innenstadtgipfel diskutiert, wie man dem Einzelhandel helfen kann. Da kamen Politiker, aber auch Vertreter aus dem Handel, aus Kultur und Kommunen zusammen und sie alle haben über verschiedene Lösungen diskutiert. Unsere Bremer Landeskorrespondentin Felicitas Böselager hat sich mal Überlegungen für das Bundesland Bremen angehört.
Mitten durch die Bremer Innenstadt läuft eine vierspurige Straße. Südlich der Straße liegt die sogenannte Schlachte, die Weserpromenade mit vielen Restaurants, Bars am Ufer und auf Hausbooten. Ein sehr beliebter Ort bei Touristen und auch vielen Bremern. Nördlich der Straße ist die Einkaufsmeile der Stadt. Wie eine Schneise verläuft die vierspurige Straße zwischen Weserpromenade und Einkaufsstraße und verhindert, dass die Innenstadt als ein Ensemble wahrgenommen wird. Das soll sich zukünftig ändern, sagt Maike Schäfer, grüne Senatorin für Stadtentwicklung. Die Straße soll verkleinert und der neu gewonnene Raum anders genutzt werden.
Wie im Sommer zum Beispiel Skateparks, eine Halfpipe, Foodtrucks mit Sitzmöglichkeiten. Im Winter kann man sich aber auch, da gibt es viele prominente Beispiele, wie eine Eislaufbahn. Wir wollen Sitzmöglichkeiten, wir wollen eine Begrünung dort haben.
Die Verkleinerung der Straße ist ein Teil des 13 Millionen Euro schweren Innenstadt-Sofortprogramms vom Bremer Senat. Es soll die Innenstadt wieder attraktiver machen. Nicht erst seit der Corona-Pandemie gibt es in Bremen zunehmend Leerstand. Das Problem ist in ganz Deutschland hinlänglich bekannt, sagt Julia Lossau, Geografin an der Universität Bremen. Die Funktion der Innenstädte habe sich gewandelt.
Es gibt ja ein Alltagsbild in den Köpfen der Menschen, wie so eine Stadt aufgebaut ist, ne? Und das Zentrum ist das Zentrum, ja, da geht man hin, wenn man was will, was Besonderes, etwas Nicht-Alltägliches. In der Geografie oder in der Stadtforschung nennt man das die Zentralität des Ortes, der Bedeutungsüberschuss, den eine Innenstadt hatte zur Deckung der Bedürfnisse auch des Umlandes. Ja, und früher war das so, also sagen wir mal in den 60ern, 70ern. Jetzt gibt es aber gesellschaftliche Entwicklungen in den letzten 40, 50 Jahren, die dazu geführt haben, dass dieses Bild, das in unseren Köpfen noch verankert ist, überhaupt nicht mehr der Realität entspricht. Es sind nämlich Einkaufszentren auf der grünen Wiese, nennen wir das, entstanden, die einfach Kaufkraft und damit auch diese zentralörtliche Funktion der Innenstadt abgenommen haben.
So wie auch der Onlinehandel nicht spurlos an den Innenstädten vorbeigegangen ist. Dieser Entwicklung will die Politik nun etwas entgegensetzen. Dafür sieht der Plan des Bremer Senats drei wesentliche Punkte vor. Erstens sollen die Aufenthaltsqualität, genauso wie zweitens die Nutzungsvielfalt erhöht werden, drittens schließlich die Innenstadt besser erreichbar sein. Am Domshof, einem großen Platz vor dem Bremer Rathaus und dem Dom, ist der Wochenmarkt aufgebaut. Auch er soll sich wandeln, mit mehr Bio- und regionalen Angeboten. Außerdem plant der Senat,
dass wir dort eine Großbildleinwand aufbauen wollen und auch versuchen wollen, aus der Messe Veranstaltungen darüber zu ziehen und auch kulturelle Veranstaltungen,
sagt Wirtschaftssenatorin Christina Vogt. Sie befürchtet, dass der Leerstand im Stadtzentrum in Zukunft noch zunehmen wird. Deswegen will der Senat frei gewordene Räume demnächst selbst anmieten, um den Platz zeitweilig zu nutzen. Dann könnten hier zum Beispiel Pop-up-Stores entstehen, die den Leerstand vorübergehend verhindern. Alles keine schlechten Ideen, findet Geografin Lossau, auch wenn sie erwartbar gewesen seien.
Was mich ein bisschen wundert, ist das Wohnen so wenig. Es kommt zwar vor, aber da hätte ich, finde ich, müsste man eigentlich mehr ein Augenmerk drauf legen, weil ich nicht sehe, wie die Innenstadt diesen Stellenwert, den sie in den Augen der Politik und auch der Bevölkerung hat, halten soll.
Lossau findet den Plan des Senats zwar wichtig, meint aber, dass die Gesellschaft eigentlich eine andere Debatte führen sollte.
Welche Form von Innenstadt wollen wir eigentlich? Und welche Form von Innenstadt brauchen wir? Und diejenigen, die jetzt laut rufen, natürlich brauchen wir eine Innenstadt, denen muss ich dann auch vielleicht den Spiegel vorhalten und fragen, ja, wie viel bestellen sie denn im Internet? Also, und wie viele von ihren Bedürfnissen erfüllen sie denn woanders? Und viele Leute waren ewig nicht mehr in der Innenstadt. Oder noch nie.
Lossau appelliert daran, die Innenstadt ganz anders, neu zu denken, neue Akteure in die Innenstadt zu locken oder vielleicht dezentralere Strukturen zu fördern. Das dürfte aber ein langer Prozess sein. Schließlich sind mit der Innenstadt viele Interessen verbunden.
Das war die Sendung Deutschland heute. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und dann folgt die Sendung Campus und Karriere. Heute mit meiner Kollegin Thekla Jahn, die berichtet unter anderem über das Förderunterricht statt Ferienprinzip. Ich bin Sabine Schmidt, bedanke mich fürs Zuhören. Schönen Tag noch.